Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Sowohl Lothar Matthäus als auch zuletzt Matthias Dersch, Journalist beim Kicker, tippen, dass die TSG Hoffenheim direkt absteigen wird. Jonas, lass uns doch mal versuchen, eine neutrale Perspektive einzunehmen. Findest du dafür irgendwelche Argumente?
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Grundsätzlich finde ich das gar nicht schlecht, weil es ist immerhin besser als eine zu hohe Erwartungshaltung. Also wenn jeder von dir erwartet, dass du am Ende absteigst, dann hast du eigentlich gar keine Erwartungshaltung. Und wir können am Ende nur alle Journalisten oder Experten überraschen mit unserer Leistung. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es nicht nachvollziehbar, so weit zu gehen. Ich kann schon grundsätzlich verstehen, mit dem großen Umbruch und dass wir letztes Jahr auch nicht hier richtig in Schwung kamen, dass man uns vielleicht nennt als Mannschaft, wo es überraschend runtergehen könnte, aber dass man jetzt tippt, wenn man quasi Zugriff auf alle Mannschaften hat, dass wir direkt runtergehen. Da glaube ich eher, dass die Experten oder die Journalisten, die das gesagt haben, die wollten so ein bisschen überraschen. Ne? Also man will quasi als Experte dann nicht einfach sagen, die und die Mannschaft geht runter, und man will nicht das gesagt haben, was jeder sagt, weil dann wäre man ja quasi kein Experte. Ich glaube, das ist so ein bisschen passiert.
Kann sein. Ich finde aber, dass es ein wahnsinnig schlechter Hot Take ist. Weil klar, du hast recht, man will so ein bisschen einen sogenannten Hot Take produzieren, aber es ist eben deswegen keiner, weil wir ja letztes Jahr bereits 15. wurden und es deswegen gar nicht so überraschend ist und es deswegen so ein bisschen auf mich wirkt, als hätte man gar nicht so richtig verfolgt, okay, krass, man hat einen sehr konsequenten Umbruch durchgeführt und die Vorbereitung läuft ja sehr, sehr gut, genau mit diesen Spielern, die jetzt neu da sind, ne? Wie Abdullahu, Machida oder Bernardo, die ja, das muss man ja objektiv so sehen, wirklich bisher einen sehr guten Eindruck machen. Und ich muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass man, was die TSG Hoffenheim angeht, jeden Tipp quasi findet. Manu Thiele ist sicherlich vielen ein Begriff, hat auch fürs ZDF viel gearbeitet, tippt uns einfach auf Platz 5. Also, und natürlich findest du auch viele Journalisten, die die TSG, was natürlich dann am realistischsten ist, ins Tabellenmittelfeld tippen.
Ja. Aber jetzt haben wir quasi genau das bewiesen, was wir eigentlich letzte Woche schon auf den Punkt gebracht haben. Wir sind die Wundertüte dieser Saison. Man kann uns eigentlich nicht wirklich einsortieren. Wir haben so viele neue Spieler, wir haben so viele Gesichter, die man quasi in der Konstellation noch nie zusammen gesehen hat. Ganz viele Spieler, die es in anderen Ligen schon bewiesen haben, aber eben in keiner Top-5-Liga. Die können rasieren, es kann aber auch scheitern. Und das ist quasi genau diese Kluft, die man jetzt sieht, ne? Manu Thiele Platz 5, Lothar Matthäus Platz 17, die Wahrheit liegt meistens irgendwie in der Mitte. Aber ja, das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Wir können dieses Jahr diese junge, wilde Mannschaft werden, die so ein bisschen aufräumt. Es kann aber halt auch dermaßen in die Hose gehen. Beides ist möglich.
Absolut. Und natürlich spricht auch einiges dafür, dass wir ein Ziel, das Ilter sicherlich hat, nicht erreichen können werden, und zwar Konstanz. Ne? Wenn man den Kader so zusammenstellt, auch mit dieser Altersstruktur, ist es sehr gut möglich, dass wir an manchen Spieltagen eben spielen wie ein Europa-League-Team und an manchen eben wie ein potenzieller Absteiger. Das wollen wir uns natürlich nicht wünschen, aber es ist eben nicht so unrealistisch, wenn man gerade auch die Startelf gegen Hansa Rostock gesehen hat. Und ich glaube, die Startelf generell wird nicht großartig anders aussehen. Ich glaube, wir zählen 7 neue, und bei diesen 7 neuen sind ja auch Leute gar nicht mit eingerechnet, die sehr, sehr kurz erst da sind. So ein Touré zum Beispiel ist zwar offiziell nicht neu, aber ja zum Beispiel fast neu.
Genau, das habe ich glaube, wir haben ja auch schon geschrieben während des Rostock-Spiels. Es war tatsächlich so, dass wenn man den Saisonstart von genau einem Jahr sich anguckt, dann waren einfach 8 der 11 Leute, die in der Startelf standen, waren nicht da letztes Jahr um diese Zeit. Und das ist schon krass. Also ich muss sagen, dann ist der Umbruch natürlich schon nochmal auch mal in Zahlen belegt, wenn man sich das mal vor Augen hält.
Genau, man muss aber jetzt auch das Team um Andi Schicker loben. Es gab jetzt ja einfach viel Zeit, sich einzuspielen. Ne? Viele Akteure wie so ein Abdullahu, wie so ein Machida oder Bernardo, die sind einfach schon lange da und konnten wochenlang auch in Vorbereitungsspielen gemeinsam agieren Das gilt auch für die Offensivakteure wie Aslani, Lemperle und so weiter und so fort. Also da hat man zumindest seine Hausaufgaben gemacht. Und das ist natürlich eine große Erleichterung im Vergleich zum letzten August. Das war ja quasi Chaos hoch 10. Vielleicht gucken wir mal kurz aufs Rostock-Spiel. Denn auch das ist ja eigentlich nochmal, ja, eigentlich eine Untermauerung dessen, was wir in der Vorbereitung gesehen haben. Das war jetzt nicht alles golden vielleicht, aber es war schon sehr, sehr vielversprechend. Gerade auch am Anfang, ne? Rostock insgesamt natürlich tiefstehend gegen uns, intensiv. Und trotzdem haben wir auch in der Anfangsphase, als lange kein Tor fallen wollte, eigentlich permanent dominiert. Egal, ob es jetzt um den Ballbesitz ging oder auch einfach um Strafraumaktionen, die natürlich anfangs nicht wirklich zu Torchancen geführt haben. Und ich habe noch mal ein bisschen geguckt. 45 Minuten lang war Olli Baumann einfach komplett beschäftigungslos. Das sind einfach viele Faktoren, die, denke ich, nochmal dem Team auch Selbstvertrauen geben können.
Genau, also gerade so eine Mannschaft, die dann am Ende vom Jahr überraschend absteigt, das zeichnet sich dann eigentlich immer schon relativ früh ab. Und beispielsweise so eine Blamage in der ersten Runde des DFB-Pokals, das könnte meistens so ein Indiz sein. Und da muss ich schon sagen.
Ja, weil die Köpfe dann auch direkt runtergehen. Ne? Genau. Es ist jetzt zum Beispiel kein großer Geheimtipp zu sagen, dass Bremen es sehr schwer haben wird. Und das begründe ich gar nicht nur mit dem DFB-Pokal, sondern auch einfach so, wie die Transferphase läuft und wie der Kader aktuell zusammengestellt ist.
Und genauso hätten wir vielleicht letztes Jahr nicht so blauäugig sein dürfen, zu sagen, ja, läuft ja eigentlich ganz gut, wir haben ja gar nicht so schlechte Transfers mit Loschek und so weiter, sondern letztes Jahr hätten wir eigentlich vielleicht auch schon sagen müssen, boah, so wie das läuft, mit der Unruhe im Verein, nicht vom Kader her, sondern mit der Unruhe im Verein, da einen einstelligen Tabellenplatz zu erwarten, wäre fast schon vermessen. Weil du musst mal überlegen, das sind alles Bundesliga-Teams. Bis auf Bayern jetzt mal ganz vorne und vielleicht ein, zwei Mannschaften ganz hinten, die eigentlich vom Kader eher Zweitliganiveau haben, ist das alles so dermaßen eng. Da entscheiden wirklich, da entscheidet Fitness, da entscheidet Moral, da entscheidet, ob die Köpfe frei sind, ob das Team irgendwie Bock hat, ob die sich in den Rausch spielen. Und wenn du dann mit so einer Unruhe, mit einem frühen Trainerwechsel in die Saison startest, war es eigentlich, ne, im Nachhinein ist man immer schlauer, damals haben wir das nicht so klar gesehen, aber ist es eigentlich klar, dass genau so eine Situation früher oder später zu einem Abstieg führen könnte? Ne? War ja bei Schalke auch jahrelang so. Schalke hat es jahrelang immer ganz, ganz knapp geschafft. Man hat immer gedacht, oh, man wäre unabsteigbar, hat Jahr um Jahr immer die gleichen Fehler gemacht, hat nicht wirklich was verändert und irgendwann ging es dann halt mal runter. Und diesen Fehler dürfen wir eben nicht begehen. Und wenn man sieht, was wir jetzt tun, ne, dass wir jetzt zum Beispiel aus dem letzten Jahr gelernt haben und eine viel, viel strukturiertere Saisonvorbereitung gespielt und hinter uns haben, ist es für mich eigentlich nahezu unmöglich, mit so einem aufgeräumten Kader in den Abstiegskampf zu kommen, sage ich jetzt. Ne? Es wird auch keine überragende Saison, haben wir ja auch schon gesagt, aber es wird eine, ja, im grauen Mittelfeld vermutlich.
Ja, das war ja zumindest das, was wir letzte Woche gesagt haben. Und natürlich, ne, gibt es Indizien dafür, dass es auch eine Überraschung geben könnte. Aber da muss natürlich wirklich, wirklich viel passen. Man darf ja sowas nicht vergessen, wie zum Beispiel, dass jemand wie ein Bucher eigentlich aus der zweiten Liga kommt. Dass jemand wie ein Machida zwar super ist bisher, aber eigentlich auch aus der belgischen Liga kommt. Ein Abdullahu auch nie auf diesem hohen Niveau gespielt hat. Und trotzdem sind das alle Spieler, die bisher, Stand 21.8., wirklich sehr, sehr viel Potenzial andeuten. Lass uns vielleicht über dieses Potenzial auch mal jetzt gerade in Bezug aufs Rostock-Spiel so ein bisschen sprechen, wo die ja eigentlich auch sehr, sehr entscheidend waren. Und gerade so ein Abdullahu, muss man schon sagen, ich glaube, der Junge ist 21 Jahre alt, ja. Ist wirklich ja, derjenige, auf den Ilzer sein volles Vertrauen setzt, wenn es um den Spielaufbau geht. Und ich verstehe das, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau, 2004 geboren, 21 Jahre alt.
Der hat für 21, also eigentlich ist man mit 21 noch nicht so ein Spielertyp. Es ist eigentlich verwunderlich, dass er mit 21 schon so ein Spielertyp geworden ist. Normalerweise werden Spieler erst so, wie er spielt, also ich beschreibe jetzt mal so ein bisschen, wie er spielt, Er bleibt eher hinten, er hält seine Position, er lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen und holt auch die Bälle ab. Er ist jetzt nicht darauf besessen, 1-gegen-1-Situationen zu suchen, sondern er spielt dann auch einfach mal die Bälle vom einen Innenverteidiger zum anderen. Das heißt, er ist quasi nicht, er möchte nicht die große Szene suchen. Er will sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Er ist quasi einfach ein Ballverteiler, ein Spielmacher und eben auch ein Sechser, ne? Und normalerweise werden Spieler, die eigentlich mal viel, viel besser waren, über die Jahre so ein Spielertyp. Ne, als Beispiel, du hast irgendwie einen Bastian Schweinsteiger, der früher mal Außenflitzer war, oder irgendwie, keine Ahnung, in Michael Ballack, der eigentlich immer so Zehner war oder noch viel offensiver. Und wenn die Spieler in die Jahre kommen, dann entwickeln sie sich quasi zu so einem Spieler, weil sie quasi fußballerisch so viel intelligenter sind als alle anderen, dass sie quasi dann diese Position einnehmen. Oder beispielsweise auch bei einem Grilic, der ja auch jahrelang das anders gespielt hat und dann irgendwann weiter nach hinten gekommen ist.
Der ja auch deswegen früher einen extremen Offensivdrang hatte teilweise.
Ne? Genau, deswegen ist es eigentlich verwunderlich und das ist wahrscheinlich auch ja, das Ergebnis von einer mittlerweile ganz anderen Jugendarbeit unserer jungen Spieler, dass du mit 21 schon so eine Art Spielertyp wirst, die quasi keine krassen Sachen macht, sondern die einfach sagt, so, ich habe diese Position und meine Aufgabe ist es, den Ball von links nach rechts zu schieben und Lücken zu suchen. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr beeindruckend, dass er das mit 21 auch schon mit so einer Souveränität abliefern kann.
Ja, und man hat auch ganz klar gesehen, dass Abdullahu da eine ganz wichtige Rolle einnehmen soll, aber eben auch Machida, der auch häufiger mal den langen Pass gesucht hat und natürlich, egal ob jetzt ein Ranac spielt oder ein Chavez, da die dominante Rolle haben wird. Ne? Also ich persönlich würde vermuten, dass am Wochenende Arthur Chavez wieder reinrückt, der natürlich in der Rolle des Ballverteilers nicht richtig aufgehoben ist, sodass dann es eben auf den Schultern von Machida und Abdullahu liegt, da von hinten rauszukommen. Aber das hat jetzt ja in der Vorbereitung regelmäßig sehr solide funktioniert. Man darf natürlich gespannt sein, was es dann gegen ein Team wie Leverkusen, aber ich glaube auch, dass Ilzer und Ilzers Fußball jetzt nicht vielleicht so ist wie Nagelsmanns teilweise oder andere Ansätze, dass man sagt, die langen Bälle sind verboten. Wir haben ja auch die Spieler, wo man die langen Bälle spielen könnte. Also auch mal zur Not die ganz langen Bälle. Und ich glaube, das werden wir auch diese Saison ab und zu mal sehen.
Ja. Zum Machida noch mal ganz kurz. Ich habe kritisiert, dass ich eigentlich in den letzten Jahren seit, was weiß ich, das letzte Mal vielleicht Kevin Vogt oder Benjamin Hübner, nie so genau wusste, wer ist unser angefochtener Abwehrchef. Das wusste man nie. Wir hatten eigentlich immer gleichberechtigte
Innenverteidiger,
die auch sehr, sehr oft gewechselt haben. Mhm. Und meine Hoffnung ist, für ein finales Urteil viel zu früh, aber meine Hoffnung ist, dass wir jetzt mit Machida, zumindest in der Theorie, einen ganz, ganz klaren Abwehrchef haben. Einen ganz, ganz klaren. Und das erkennt man einfach daran, dass Chavez allein von seinem Spielertypen kein Abwehrchef ist. Er geht durch Leistung voran. Er geht voran, weil er quasi in jeden Zweikampf alles reinwirft. Ey, ihr Leute, ihr müsst euch das wirklich mal, konzentriert euch mal. Ich weiß, die Offensivspieler sind immer spannender anzugucken. Aber konzentriert euch mal wirklich darauf, wenn ein Spieler im Umkreis, im Radius von 10 Metern zu Chavez angespielt wird, ein Gegenspieler. Der rennt drauf wie ein Gestörter. Wirklich. Der rennt, sobald dieser Pass gespielt wird, rennt der gefühlt in einem Vollsprint, nicht abwartend, sondern in einem Vollsprint auf den Gegenspieler. Ne? Und das ist einfach, ich glaube, da erschrickst du. Weil das ist nicht normal. Das siehst du eigentlich nicht mal von einem Kabak. Ein Kabak ist auch ein sehr aggressiver Innenverteidiger. Der ist dafür bekannt, Pässe abfangen zu wollen. Ins Risiko zu gehen, quasi vor den Stürmer zu kommen und den Ball abzufangen. Ne? Auch risikoreich, haben wir ja auch schon oft bemängelt. Aber die normale Variante ist, du stellst dich hinter den Stürmer und sperrst so ein bisschen den Weg ab und versuchst, ihn so ein bisschen abzudecken. Und Chavez macht jetzt gar nichts davon, als hätte er quasi alles vergessen, was man ihm jemals über quasi in Anführungszeichen professionelles Verteidigen gesagt hat. Und er rennt einfach wie ein freigelassener Hund den Ball hinterher. Und das finde ich geil. Aber das zeigt natürlich auch, dadurch, dass er quasi einfach so ein Gladiator ist, dass er jetzt nicht unser Abwehrchef ist, sondern quasi einfach der pure Verteidiger, der dann daneben steht und einfach nur die Bälle sich holt.
Ja, absolut. Aber würdest du auch zustimmen, dass vermutlich nächste Woche Hranac rausrückt und Chaves wieder rein? Oder hast du das Gefühl, dass Hranac eine realistische Chance auf den Startplatz hat?
Zu 1 Million% nein. Hranac hat ein kleines Geschenk bekommen gegen Rostock. Weil,
für die gute Vorbereitung, Ilzer, ja.
Genau, weil Ilzer natürlich auch gesehen hat, okay, Hranac hat es extrem schwer bei uns. Und es sollte einfach nur so ein kleines Zeichen sein, ich sehe dich. Ne, Nsocki wurde verliehen, er nicht. Er war ja teuer genug. Sollte einfach nur so ein bisschen so, ihm sollte die Hand ausgestreckt werden. Du bist jetzt zwar immer noch nicht erste Wahl, aber ich sehe dich. Ne, gib weiter Gas, dann kommst du auch zu Einsatzzeiten. Das war das. Aber du brauchst gegen Leverkusen, brauchst du Chaves. Ich würde sogar fast so weit gehen gegen Leverkusen, also gegen so eine spielerisch starke Mannschaft, würde ich fast so weit gehen, zu sagen, selbst wenn Kabak fit wäre, würde ich vielleicht sogar einen Chaves da reinschmeißen. Weil diese Giftigkeit, die ist echt brutal.
Ja, also da teilen wir eine Meinung dann auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt eh schon bei der Defensive sind, dann muss man sagen, dass einem da natürlich auch zwei Szenen sehr, sehr gut gefallen haben, gerade aus TSG-Sicht. Und das war natürlich die krasse Rettungsaktion zunächst von Bernardo auf der Linie. Ich glaube nicht, dass Olli Baumann den Ball noch hätte erreichen können bei dem Tempo. Nee. Und dann natürlich die Grätsche von Machida gegen Hummel. Also eigentlich sind da zwei sichere Gegentore durch unsere Verteidiger verhindert worden. Und das ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil es einfach mit absolutem Willen war. Ne? Das waren Tore, die mit absolutem Willen verhindert wurden. Genauso wie das Tor durch Burcher mit absolutem Willen erzielt wurde. Ne? Einfach mal mit einer Grätsche reingeschmissen und zack, lag der Ball in Uphoffs Tor.
Genau. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wenn jetzt ein Gegentor gefallen wäre, dass das Ding vielleicht noch in eine andere Richtung gegangen wäre. Nee, dafür war Rostock nicht stark genug. Sag niemals nie, aber ich fand, dafür war Rostock wirklich nicht stark genug. Die hatten da diese zwei guten Aktionen. Da stand es ja aber auch, glaube ich, schon 2-0. Also das wäre eher der Anschlusstreffer gewesen. Aber war natürlich für uns Fans dann beruhigend, dass durch diesen haarsträubenden Fehler da hinten drin bei Rostock dann Aslani auch mit dem 3-0 dann wirklich den Deckel drauf gemacht hat.
Ja, aber auch da wieder, ne, Burcher richtig wach, leitet da die Aktion an, oder meinst du das andere Tor? Ich weiß nicht, worauf du genau hinaus willst, aber in der einen Situation ist ja Burcher wach und leitet den Ball direkt auf außen weiter, sodass wir dann das Tor erzielen können.
Ja, genau, und Aslani macht es dann auch im 1 gegen 1 wirklich in Stürmermanier. Also so wünsche ich mir das von einem Stürmer, wenn er direkt vor dem Torwart steht, dass er den dann so eiskalt reinmacht. Und in Bezug auf das Rostock-Spiel noch eine andere Frage. Wir haben uns ja auch schon bei der Saisoneröffnung gewundert oder zumindest gefreut, dass wir nach eigenen Eckbällen schon eine Gefahr ausstrahlen. Ne, da hat Bernardo ja auch ein direktes Eckballtor geschossen. Mit Damar haben wir ja jemanden, der die auch mittlerweile sehr, sehr scharf reinschlägt. Und jetzt haben wir in Person von Max Mörstedt ja wieder ein direktes Eckballtor geschossen. David, meine verwunderte Frage, werden wir eine Eckballmacht?
Das vielleicht nicht, aber ich glaube, dass es, was Standards angeht, schon in eine bessere Richtung gehen könnte. Und ich glaube, das liegt gar nicht so sehr an der Frage Kramaric-Damar, sondern auch mehr an der Frage, wer sind die Abnehmer? Ich glaube, du hast es irgendwie gesagt letzte Woche, wir haben einfach auch einen sehr großen Kader. Also groß, was die Körpergröße angeht. Und das ist schon auch jetzt ein bisschen was Neues. Denn ich glaube, fairerweise muss man schon sagen, hat Daniel Brinkmann auch selbst gesagt, ihm hat die Zweikampfführung nicht mehr wirklich gefallen, dann ab dem 0-2, da hat es Mörstedt macht es gut, aber hat es auch ein bisschen zu leicht vielleicht. Trotzdem Top-Ecke natürlich von Modamar.
Da muss ich dir tatsächlich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob Kramaric die Ecken schlägt oder Damar. Damar schlägt die besser. Deutlich besser.
Ja, können wir ja nochmal beobachten in den nächsten Wochen, gerne, ja.
Ja, also lass uns das gerne nochmal beobachten, aber so wie ich das beobachte, schlägt Damar die mit viel mehr Zug. Mhm. Und das ist wichtig für einen Offensivspieler. Kramaric werden eher so ein bisschen reingelöffelt. Also ich glaube, wenn man die Eckbälle messen würde, hätten die Kramaric-Eckbälle viel weniger Tempo. Und das ist dann natürlich auch im Umkehrschluss leichter zu verteidigen. Ich glaube, das ist Ilza auch schon aufgefallen in seinem Team. Das heißt, wenn beide auf dem Platz stehen, in den Genuss kamen wir jetzt erst selten, dann schlägt, glaube ich, Damar die Ecken.
Da bin ich sehr gespannt. Aber ja, kann ich mir vorstellen, Bei den Freistößen glaube ich es nicht unbedingt, aber bei den Ecken kann ich es mir tatsächlich auch gut vorstellen. Aber wie groß der Unterschied ist, ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Wochen, um das letztlich final zu analysieren. Aber ja, du hast schon recht, auch die Art und Weise, wie da Tore erzielt wurden gegen Rostock, macht auf jeden Fall Mut. Auch 3 Stürmertore ist natürlich auch sehr schön und viele wichtige Spieler haben da einen ordentlichen Job gemacht. Ne? Damar mit einer Vorlage, Kramaric mit einer Vorlage. Und ja, das ist, denke ich, also sagen wir mal so, von der Stimmung her ist die Mannschaft, glaube ich, genau an dem perfekten Punkt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schade, darüber werden wir gleich noch reden, dass jetzt ausgerechnet Leverkusen kommt und jetzt kein Team vielleicht aus dem Tabellenmittelfeld oder so.
Ja, aber deswegen nochmal ganz wichtig zum Festhalten. Wir nehmen die schöne Vorbereitung mit, hat uns Spaß gemacht, wir sind optimistisch. Wir machen jetzt aber weder den Fehler, dass wir die Vorbereitung nutzen, um zu sagen, wir werden zu euphorisch, aber wir machen auch nicht den Fehler, sollte es gegen Leverkusen, Frankfurt und vielleicht auch noch Union Berlin nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen, dass wir direkt in Panik verfallen. Diese zwei Dinge machen wir beide nicht. Und ich glaube, dann haben wir einen guten Mittelweg.
Ganz genau. Ich wiederhole mich gerne, weil ich tatsächlich überzeugt bin von der Aussage, nach Spieltag 8 ist der entscheidende Punkt. Und selbst wenn es absolut beschissen laufen sollte, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, muss man Ilzer und seinem Team diese 8 Spieltage auf jeden Fall geben, weil man dann erst sieht, weil dann kommen ja hinten raus noch Köln, Pauli und Heidenheim, an welchem Punkt die Mannschaft letztlich ist. Aber natürlich wäre es irgendwie schöner, wenn wir jetzt gegen Leverkusen beginnen würden und dann würde vielleicht, sagen wir mal, Heidenheim kommen. Das wäre natürlich ein bisschen ausgewogener, aber es ist kein Wunschkonzert und wir werden ja trotzdem gegen alle Teams spielen.
Genau. Anderes Thema, David. Mhm. Noch so ein bisschen Transferpolitik-mäßig. Das Transferfenster hat ja logischerweise noch ein paar Tage offen, bis Ende August. Und jetzt ist ja noch was Interessantes passiert. Und da würde ich gerne mal deine Einschätzung, deine Meinung dazu hören. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir uns generell von Gift Orban mehr erhofft hätten. Wir dachten, ein Spieler aus der Kategorie, das wird unser unangefochtener Stürmer. Das hat er in Ansätzen auch gezeigt, aber er ist einfach nicht konstant genug, um zu sagen, der spielt immer. Ne? Und ist ja jetzt auch hinter Aslani, zumindest am Anfang. Das gefällt Orban nicht, das gefällt uns nicht. Aber jetzt haben wir das Problem, dass Loschek langfristig ausfällt. Und wenn Loschek ausfällt und wir Orban auch noch verkaufen sollten, ne, also nur um alle mitzunehmen, es gibt Gespräche mit Toulouse, mit der französischen ersten Liga, wird dann aus einem zu großen Kader nicht so langsam auch ein bisschen zu kleiner Kader, zumindest im Offensivbereich, wenn du jetzt quasi Loschek verlierst und auch noch Gift Orban?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und also klar, wir müssen jetzt Loschek erstmal streichen. Der wird auch Wochen und Monate wegfallen. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher. Mein Gefühl sagt mir so ein bisschen, Jonas, dass Ilzer tatsächlich mit 2 Stürmern beginnen will, regelmäßig. Also 2 richtige Stürmer. Und jetzt die Variante, die wir uns auch vorstellen könnten, also Kramaric quasi vorne hinter Aslani mit aufzubieten statt Lemperle, aktuell noch nicht so sieht. Und wenn das wirklich so ist, wie ich vermute, dann bräuchten wir so ein Gift Orban tendenziell vielleicht schon. Das Problem ist aber, Jonas, was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist ein Szenario. Orban hat jetzt gemerkt, er ist nicht Stürmer Nummer 1, er ist auch nicht Stürmer Nummer 2, er ist bestenfalls Stürmer Nummer 3. Denn Aslani bekommt viel mehr Spielzeiten, Lemperle bekommt mindestens genauso viel und Mörstedt bekommt auch mindestens genauso viel. So, und das heißt, vielleicht ist er zu dem Schluss gekommen, ich bin gegebenenfalls nur Stürmer Nummer 3 und da sieht er sich nicht. Und wenn das so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass er selber Druck macht, wechseln zu dürfen. Und wir wissen ja, wie es bei der TSG läuft, ne? Wenn Orban darauf Druck macht, dann lässt die TSG ihn ja tendenziell gehen, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt. Laut einer Kicker-Meldung ist man da, was das Angebot angeht, noch nicht so richtig nah beieinander. Also es ist noch nicht unmittelbar vor dem Abschluss, sagt zumindest der Kicker. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Jetzt müssen wir natürlich mal auf die ganze Breite des Kaders gucken, um es vielleicht fair einordnen zu können. Denn wir haben ja neben den bereits genannten noch Mokwa und Bebu. Jetzt ist es für uns, glaube ich, schwer einzuschätzen, inwiefern man die als Backups einplanen kann. Aber sie sind da. Und Stand jetzt gibt es auch keine großartigen Gerüchte um sie. Vielleicht Mokwa, was eine Leihe angeht. Aber so, dass zumindest die Breite da wäre. Aber ich sehe es so, Jonas, man könnte auf Orban verzichten. Das Problem ist aber, was machen wir, wenn sich in 3 Wochen, sagen wir, ein Lemperle verletzt? Schon haben wir ein großes Problem. Und das ist so ein bisschen meine Sorge.
Ja.
Dass wir das natürlich nicht wissen können, wenn wir in den letzten Jahren schon so ein bisschen gestraft waren mit Verletzungen.
Also grundsätzlich bin ich mir nicht so sicher, ob du damit recht hast, mit den 2 Stürmern, mit der Theorie, weil das würde bedeuten, dass Damar und Kramaric sich bestenfalls abwechseln
können. Ja, das ist meine These. Wird passieren.
Gehe ich nicht mit.
Also ich hoffe es auch nicht. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, hört es euch gerne nochmal an. Aber ich vermute es, dass das vorerst der Plan ist.
Vermute ich nicht. Ich glaube, wir sehen gegen Leverkusen beide.
Mhm.
Können wir einfach mal, jetzt steht Wort gegen Wort. Wir wissen nicht, wer recht hat. Ist einfach mal eine kleine Wette. Wir beobachten es. Ich glaube, ansonsten würde man bei Gift Orban überhaupt gar nicht die Gespräche beginnen. Weil so schnell wird, finde ich, aus einem sehr, sehr soliden Offensivkader ein zu dünner. Und damit meine ich nicht zu dünn im Sinne von zu wenig, sondern zu wenig Qualität. Alleine schon der Fakt, dass so jemand wie Orban von hinten drückt oder dass man ihn theoretisch hätte, falls Aslani oder Mörstedt oder Lemperle nicht performen, das bringt schon Qualität in den Kader rein. Und hast du den nicht, dann bauen wir quasi unsere gesamte Offensivabteilung auf Aslani, der es nur in Liga 2 bewiesen hat, auf Mörstedt, der es eigentlich quasi außer im Jugendbereich oder U21-Bereich oder U19-Bereich, was auch immer, noch gar nicht bewiesen hat. Auf einem Lemperle, der letztes Jahr zweite Liga gespielt hat. Du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Und auf einem verletzten Loschek. Und dann haben wir meiner Meinung nach schon ein Qualitätsproblem da vorne drin.
Ja, das verstehe ich. Aber jetzt, wenn du selbst sagst, dass wir gegebenenfalls nur mit einem echten Stürmer spielen, wäre ich tatsächlich anderer Meinung, weil wir dann, würde ich sagen, ordentlich aufgestellt sind. Aber ist natürlich schwierig. Bei uns hat auch Manu TSG geschrieben, fand ich ganz interessant. Der hat sich da auch einige Gedanken zu gemacht und meinte, dass er gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja gar nicht mehr europäisch spielen, ich glaube, das vergessen einige gerne, gut aufgestellt wären, sogar wenn Becker und Orban noch gehen. Über Becker können wir ja auch gleich nochmal kurz reden.
Ja. Ich glaube, mein Problem ist auch so ein bisschen... Mein Problem ist auch so ein bisschen, um das vielleicht noch zu ergänzen, wenn ich jetzt, ich sehe jetzt mal nur Lemperle, Mörstedt, Aslani und Orban. Wenn ich jetzt Kategorien ordnen müsste, dann würde ich eher Aslani, Mörstedt und Lemperle in ein Regal packen und Orban in ein anderes. Orban ist ein Spielertyp, den wir so kein zweites Mal im Kader haben.
Ja.
Der ist richtiger Stürmer. Der ist Neuner. Der definiert sich komplett als Stürmer. Hat natürlich auch Nachteile. Der kommt bestimmt nicht so viel zurück wie ein Aslani und ackert defensiv auch nicht so viel wie ein Aslani und holt sich die Bälle hinten ab. Aber ein Orban ist, was sein Torriecher angeht, glaube ich schon ein bisschen mehr ausgeprägt als ein Aslani. Und so jemanden zumindest im Kader zu haben, zumindest so für die letzten 20, 25 Minuten, fände ich schon ganz gut. Ne, der erinnert mich so ein bisschen an die Zeiten mit Mo Dabur.
Ja, fällt mir ein bisschen schwer, das so einzuschätzen, weil ja faktisch Orban gar nicht so viel gespielt hat für uns. Ne? Klar, Vorbereitung war nicht schlecht, aber ich verstehe den Punkt. Ich bin halt tatsächlich relativ fest davon überzeugt, dass er nicht bleiben möchte. Dass er erkannt hat, hier bin ich an einem Platz, an dem ich sehr, sehr um Einsatzzeiten kämpfen muss und Orban findet sich dafür zu gut. Was ich auch verstehen kann, wenn man sich die Historie von Orban so ein bisschen anguckt und ja auch das Potenzial, das er auf jeden Fall hat, sodass es vielleicht auch sein könnte, kann ich nicht beweisen, aber dass man ihn vielleicht auch ein bisschen abgeben will, um vielleicht das Klima zu verbessern. Präventiv schon so ein kleines bisschen. Es ist nämlich auch schon valide zu sagen, es war jetzt auch wieder ein bisschen Risiko, aber was machen wir in 3 Monaten, wenn Loschek wieder da ist?
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale daheim, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Was machen wir in 3 Monaten, wenn Loschek wieder da ist? Das heißt ja nicht so, dass Loschek einen Kreuzbandriss hat. Es spricht schon viel dafür, dass der im November wieder kicken kann. Toi, 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 versteht sich. Und dann haben wir tatsächlich, würde ich sagen, mit Orban und Loschek ein Überangebot. Aber ich bin da auch nicht sicher. Meine erste Intuition war auch, wenn es geht, Orban zu behalten, weil dein Argument natürlich valide ist. Anders als die anderen hat er es bereits auf dem etwas höheren Niveau bewiesen, da konstant spielen zu können. Ich glaube, er kommt aus der Ligue 1. Kann das sein? Oder bin ich jetzt gerade...
Ja, aber ich finde schon, so langsam, also wenn den Orban jetzt auch uns noch relativ schnell wieder verlässt, muss man, das malt jetzt wirklich dann so das Bild, dass wir, was Transfers angeht, in den letzten 3-4 Jahren schon des Öfteren reingeschossen haben.
Kommt natürlich auf den Deal an, ne? Also ich gehe fest davon aus, dass man wahrscheinlich eine Leihe mit Kaufoption vereinbaren würde, die natürlich dann keine so großen Risiken birgt, denn Orban hat, glaube ich, noch ewig und 3 Tage Vertrag.
Bis 2029. Mhm.
Und da könnte man jetzt natürlich auch wieder sagen, Jonas, um mal für dich zu argumentieren, wenn er noch so lange Vertrag hat und man so viel in dem gesehen hat, dann sollte man es vielleicht auch testen. Und zwar vielleicht auch bei der TSG und nicht in der Ligue 1.
Ja, aber ein Spieler, der ein halbes Jahr bei uns ist. David, der kam erst im Januar.
Ja, das meine ich doch. Deswegen bei uns
testen. Für viel Geld. Ja, aber für viel Geld. Und jetzt ist er schon wieder auf dem Absprung. Der kam ja, und das ist jetzt eigentlich schon der Punkt, der kam ja zu Ilzer und Schicker-Zeiten.
Ja, aber das Argument, das heißt, das war doch gerade mein Argument. Mein Argument war doch gerade, dass wir ihn bei uns testen sollten und
ach
nicht
so, woanders. Ach so, wo meinst du? Ich dachte, das ist gerade ein Argument dafür, dass wir ihn ausleihen sollten oder dass wir ihn verkaufen sollten.
Nö, okay. Also so könnte man sagen, weil er halt wirklich noch nicht viel gespielt hat. Aber lass uns das mal zu Ende denken. Wir wissen das nicht. Aber warum hat er denn so wenig gespielt, obwohl er fit war? Dafür wird es ja Gründe geben. Vielleicht hält Ilzer gar nicht so viel von ihm. Vielleicht ist es menschlich ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es nicht die beste Trainingsleistung, die er zeigt. Vielleicht hat er nicht den größten Biss. Alles nur Vermutungen. Aber es muss ja Gründe geben, warum er 4-5 Spiele super spielt. Und dann bricht er ein und kriegt kaum noch Einsatzzeiten, obwohl er so teuer war und so viel Potenzial angedeutet hat. Das ist ja alles schon so ein bisschen mysteriös.
Ja. Naja, gut. Also ich glaube, wir können schon sagen, wenn er am Ende verkauft werden sollte, dann ist das auf jeden Fall sein Wunsch gewesen. Und Ilzer und Schicker haben dann halt zusammen entschieden, dass sie damit einverstanden sind. Dann wäre es quasi so, er will auf jeden Fall gehen und Ilzer plant eh nicht hundertprozentig mit ihm und dann hätte man quasi gesagt, komm, beenden wir dieses Experiment und versuchen noch einigermaßen Millionen rauszukriegen, weil wenn wir ihn erst in einem halben Jahr verkaufen und er sitzt jetzt wieder ein halbes Jahr auf der Bank, dann kriegst du vielleicht nicht mal mehr deine 8 bis 10 Millionen, sondern eher nur 5. Und vielleicht wollen sie jetzt einfach nur, weil sie quasi keine Hoffnung mehr in ihn haben, sagen, komm, wir nutzen die Chance.
Ja, absolut möglich. Dann noch mal ganz kurz zum zweiten Thema. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir jetzt erstmal mit Burcha und Abdullahu in die Saison gehen werden. Und dahinter haben wir ja dann noch Tuhumshu und Prömel. Jetzt stellt sich die Frage, brauchen wir dann Becker noch? Auch da sagt Manu TSG, dass es eigentlich so funktionieren müsste aus seiner Sicht und dass eine gesunde Größe wäre, eben mit diesen 4 Spielern in die Saison zu gehen. Oder willst du für Becker argumentieren, Jonas?
Ich finde 4 reichen nicht für so eine wichtige Position, für so eine laufintensive Position. Ich finde, du solltest Becker auf jeden Fall behalten. Okay, Becker ist spannend, jemand, Becker ist, also du hast mit Abdullah und Burcher so die erste Garde und hast mit Tuhumcu und Prömel, mit Prömel jemand vielleicht, der sogar auf die Startelf drängt, mit Tuhumcu jemand, der viel Einsatzzeiten möchte, aber der jetzt vielleicht auch nicht super unzufrieden ist, wenn es dieses Jahr noch nicht für den Startelf reicht. Und mit Becker hast du jemanden, der, so vermute ich, mit nahezu allem zufrieden ist. Den kannst du auch mal 10 Minuten reinwerfen. Verletzt sich jemand, dann brauchst du einen Becker. Das ist einfach so. Einen Becker kannst du auch in den letzten 10 Minuten mal reinwerfen für Offensivpressing.
Ja, ja, ist ein Punkt. Und er hat ja jetzt nicht schlecht gespielt. Ne? Hat ja jetzt schon 48 Bundesliga-Einsätze insgesamt absolviert. Klar, wenige über viel Distanz. Aber ja, Nürnberg hätte ihn wohl gerne. Ich verstehe den Punkt. Ja, ich verstehe den Punkt.
Ein zu großer Kader, wodurch entstehen Probleme? Ein zu großer Kader wird immer nur dann ein Problem, wenn Leute unzufrieden werden. Und ich glaube nicht, dass Becker massiv unzufrieden ist. Meine Vermutung. Beziehungsweise der Spielertyp ist, das ist ja, also Unzufriedenheit ist ja das eine, wenn er das für sich heimlich und still macht. Aber ist er auch ein Spielertyp, der dann mit einer schlechten Einstellung ins Training geht oder nicht alles gibt, wenn er mal spielt? Und das würde ich beides bei Becker verneinen. Und deswegen glaube ich schon, dass es uns gut tun würde, ihn trotzdem noch als Backup zu haben.
Ja, interessant, ja. Also ich würde auf jeden Fall insofern mal Manu TSG zustimmen, dass wir einen aktuell, sogar ohne Becker und Orban, ja, durchschnittlich großen Kader haben, der so im Bundesliga-Schnitt liegt. Das ist aber ja kein, das kann ja richtig sein und gleichzeitig kann richtig sein, was wir jetzt gesagt haben, wenn sich halt einer verletzt, also einer der Stürmer aus der ersten Reihe, Lemperle oder Aslani zum Beispiel, oder einer der 4-6er bzw. 8er, schon haben wir ein Problem. Ja. In gewisser Weise.
Weil 4 wären okay, 5 sind vielleicht einer zu viel, womöglich. Aber
3 sind definitiv sind zu wenig, ja.
Exakt. Und jetzt haben wir ja auch noch das Ding, dass wir, wenn du jetzt sagen würdest, wir haben 4 und im Worst Case hätten wir noch einen sehr, sehr vielversprechenden jungen Mann, der aus der zweiten Mannschaft hochstößt.
Aber
wie Hyrilainen. Alles klar. Jetzt haben wir den aber auch schon weggegeben, nach Magdeburg.
Mhm.
Das heißt, nicht mal den hast du mehr als Backup.
Gut, jetzt haben wir natürlich, ne, einer der besten Spieler der zweiten Mannschaft ist ja Achter, ne, Luka Duric, für den man sicherlich argumentieren könnte und den dann im Zweifel hochzieht.
Hm.
Also Luka Duric spielt bei uns, ja, wenn er erste Mannschaft spielt, er selten, aber eigentlich ist er ein Achter.
Ist mir aber alles viel zu hypothetisch. Wir sind am Ende vom Tag auch nicht die Wohlfahrt. Ich bin auch schon nicht ganz zufrieden damit gewesen, dass wir für einen Apfel und ein Ei Bülter verscherbelt haben. Ne, weil ich auch sage, Bülter gibt jeder Bundesligamannschaft was. Das ist aber am Ende vom Tag okay für mich. Und wenn wir sagen, uns ist das Risiko zu groß, ohne Becker in die neue Saison zu gehen, dann bleibt er halt. Punkt aus Amen. Dafür sind auch mal Verträge gemacht. Weil wir kriegen nicht viel Geld für Becker.
Nee, das sehe ich auch. Also ja, ich muss, umso länger wir reden, Jonas, umso mehr muss ich sagen, dass ich die Entscheidung extrem schwierig finde. Ihr könnt uns ja auch gerne via Insta oder so schreiben, wie ihr entscheiden würdet. Aber ich glaube, im Zweifel, wenn ich mir jetzt unsicher wäre als Schicker, würde ich beide eher behalten. Auch gerade vor dem Hintergrund dessen, dass man ja gewisse Leute, zum Beispiel in Mokwa, wenn man den behalten möchte, auch über die dritte Liga heranführen könnte. Ne? Dritte Liga ist ja schon immer noch ein gewisses Niveau. Bis vor ein paar Wochen hatten wir ja sogar noch gedacht, dass vielleicht sogar in Mörstedt ab und zu dritte Liga spielen wird. Sieht ja aktuell nicht so aus, was mich sehr freut. Aber ihr versteht, was ich meine. Diese Möglichkeit besteht ja. Zur Not Spieler da vorübergehend zu parken. Ja. Auch so ein Behrens zum Beispiel, der jetzt ja eigentlich für die erste Mannschaft eingeplant ist, könnte man, wenn es viel Überangebot gibt, dann auch mal da ein bisschen Spielzeit geben und ähnliches, um den Kader so ein bisschen zu managen. Weil aktuell haben wir immer noch einen recht großen Kader, aber 32 ist jetzt auch nicht mehr so, so ein großes Thema. Jetzt darf man natürlich nicht mit dem FC Bayern vergleichen, ne? Wo sogar Harry Kane anfängt zu meckern, aber der erste FC Köln hat beispielsweise einen ähnlich großen Kader. Aber gleichzeitig, eine Sache dürfen wir wirklich nicht vergessen. Ich glaube, wir messen unseren Kader unterbewusst alle noch so ein bisschen an dieser Europa-League-Saison. Und wir haben einfach einen Kader, der so groß ist wie der von den anderen Euroleague- oder Champions-League-Teams. Das ist aber nicht unbedingt ein Gegenargument, denn ich habe es ja gerade gesagt, so Spieler wie Mokwa oder Behrens werden jetzt sehr wahrscheinlich nicht auf viel Einsatzzeit kommen und sind deswegen ja eher so nur zu 50% bei uns einzuplanen, womöglich.
Genau, die kannst du ja eigentlich gar nicht wirklich mit reinrechnen. Und jetzt das Letzte, was ich noch zu Becker sage.
Ja.
Becker hat einen Marktwert von 2 Millionen. Nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. So, das heißt, wir würden maximal 1 Million gerade für ihn bekommen. Deswegen würde ich jetzt einfach kein Risiko eingehen. Würde sagen, weil Becker ist jemand, wenn alle Stricke reißen, verletzungstechnisch, wenn der in der Startelf steht in der Bundesliga, beschwert sich niemand. Er ist nicht erste Garde, aber er ist jetzt auch keiner, wo du sagst, boah, das ist eine Schwachstelle. Der macht seinen Job, wenn er gefragt wird. Und deswegen würde ich einfach sagen zu ihm, hör zu, du hast ein Jahr noch von Bonds Vertrag. Wenn du danach unzufrieden bist, dann kannst du nächstes Jahr mit 26 ablösefrei gehen und kannst dir eine neue Aufgabe suchen. Aber dieses Jahr finden wir jetzt Ende August keinen adäquaten Ersatz mehr für dich. Und so läuft die Sache. Und ich glaube, damit können auch alle Parteien leben. Weil was bringt uns am Ende diese Millionen? Bei Bülter haben wir das am Ende gemacht, weil wir gesagt haben, ja komm, der kommt nicht auf so viele Einsatzzeiten, der hat auch schon ein gewisses Alter, Köln will den unbedingt, da wird er absoluter Stammspieler sein, alles gut. Aber da jetzt auch noch für den Spieler ihn jetzt schon loszulassen und dann selber hast du am Ende vielleicht ein Problem, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und Becker ist einfach ein sehr flexibler Spieler, ne? Den kannst du theoretisch auch mal für einen Kramaric ein bisschen weiter vorne einwechseln oder für einen Damar für die letzten 10 Minuten.
Ja. Also ich glaube, mein abschließender Take wäre, dass ich durchaus Bauchschmerzen hätte, wenn wir jetzt beide noch abgeben sollten. Wenn es bei einem zu einem Wechsel kommt, könnte ich das verstehen, weil es dann ja wahrscheinlich einfach intern klar kommuniziert wurde, dass man mit den potenziellen Einsatzzeiten überhaupt nicht einverstanden wäre. Aber ja, wir warten es mal ab. Genau 10 Tage ist ja das Transferfenster noch offen. Es schließt, glaube ich, dieses Jahr am 1. September.
Genau, und dann, David, kommen wir jetzt noch zu unserem letzten Thema. Du wolltest noch, glaube ich, über ein Thema reden. Das machen wir, glaube ich, vor Leverkusen, das mit der Kapitänswahl.
Ja, ich habe noch ein ganz kurzes Thema mitgebracht, das man, glaube ich, sehr unterschiedlich framen könnte oder einrahmen könnte, wenn man wollte. Ne? Entweder als großes Drama oder als etwas, was gar nicht so viel Relevanz besitzt. Und ich bin da auf deine kurze Einschätzung gespannt. Denn gestern wurde verkündet, dass Andrej Kramaric kein Vizekapitän mehr ist bei der TSG. Denn es gab eine Wahl der Mannschaft, eine demokratische Wahl. Und seit dieser Wahl ist Grischa Prömel zweiter Kapitän. Olli Baumann, es wurde ja im Amt bestätigt von Ilzer, ohne dass es eine Wahl gab. Und jetzt wurde der Mannschaftsrat und der Vizekapitän gewählt. Und Prömel ist Vizekapitän und im Mannschaftsrat ist allerdings Kramaric weiterhin. Und zwar zusammen mit, auch ganz interessant, Tuhumshu und Bernardo. Akpoguma und Grilic fliegen raus. Hat das, Jonas, Potenzial irgendwie für Verstimmungen in der Mannschaft, Verstimmungen bei Kramaric, ist das was jetzt gefährlich werden könnte oder können wir aus dem Thema eigentlich schnell die Luft rauslassen?
Ich glaube, wir können aus dem Thema relativ schnell die Luft rauslassen. Ich würde, also der zweite Kapitän und der Mannschaftsrat wurde ja dann gewählt, ne?
Genau.
Und es ist eigentlich eine sehr, sehr normale Mischung, ne? Mit Tuhumshu wolltest du jemanden reinbringen, der auch so ein bisschen die Jüngeren vertritt. Und dann hat Prömel halt, was die Kapitänswahl für den zweiten Kapitän angeht, halt ein paar mehr Stimmen bekommen als Kramaric.
Ja, davon gehe ich aus.
Sollte er drüber stehen. Weil er hat die Wahl ja dann quasi nicht verloren und wurde nicht abgewählt, sondern er hat die Wahl halt dann wahrscheinlich sehr, sehr knapp gegen Grischa Prömel verloren. Ganz einfach.
Und ich glaube,
das kann ich mir vielleicht auch einfach so erklären. Ich glaube, Grischa Prömel ist schon auch jemand, wenn ein Thema besprochen wird in der Kabine, Kramaric auch, aber ich kann es mir bei Prömel sogar noch ein bisschen mehr vorstellen, der da schon zu allem eine Meinung hat und zu allem was sagt. Und Kramaric ist vielleicht auch eher so ein bisschen der impulsivere Typ. Das heißt, so ein wütendes Interview mit der Presse, das wäre einem Prömel vielleicht eher nicht passiert. Ja, also ich würde eher sagen, der Fehler ist nicht, dass Kramaric es jetzt nicht mehr ist, sondern der Fehler war meiner Meinung nach eher, dass es Kramaric jemals wurde. Für mich ist Kramaric kein Kapitän. Für mich ist Kramaric generell ein Führungsspieler aufgrund seiner Leistung, aber ein Kapitän war er für mich noch nie.
Ja, und es ist jetzt vielleicht ein bisschen ein konservativer Gedanke, aber es gibt ja schon so gewisse Eigenschaften auf und neben dem Feld, die man einem Kapitän zuschreibt, und die hat halt so ein Kramaric nicht zu 100%. Ich glaube, Kramaric ist jetzt auch keine total schlechte Kapitänswahl, aber wenn man halt Leute sieht wie Bernardo, der, ich weiß, kein Vizekapitän ist, aber der ja einfach wahnsinnige Erfahrungen hat, trotzdem ein sehr positives, aber auch ehrgeiziges Auftreten hat, oder halt auch ein Prömel, der natürlich durch seine läuferische Leistung und durch seine Einstellung da sehr viel ausstrahlt, was, glaube ich, beeindruckend wirkt, dann kann man das nachvollziehen. Man muss ja eine Sache nochmal klar sagen: Ob man jetzt Zweiter oder Dritter bei einer Wahl wird, wie du schon richtig sagst, macht jetzt keinen so großen Unterschied. Und man sieht durch diese Wahl vielleicht viel eher, wer hat ein hohes Ansehen in der Mannschaft. Das ist das, was man sieht. Und man sieht, okay, Kramaric hat ein hohes Ansehen in der Mannschaft, vielleicht aber in der Rolle als Kapitän Prömel sogar noch eine größere. Und so jemand wie ein Bernardo hat sich offensichtlich jetzt nach nur 6-7 Wochen sehr, sehr gut integriert. Gleichzeitig werden natürlich die Spieler auch wissen, der hat viel Erfahrung gesammelt bei Leipzig, bei Salzburg, bei Brighton, in allen möglichen unterschiedlichen liegen und strahlt deswegen, glaube ich, auch dann eine sehr große Souveränität aus und ist ja auch, wir haben es bei der Autogrammstunde gesehen, glaube ich, ein sehr offener, positiver Typ.
Genau, also den Fehler, den wir nicht begehen dürfen, ist jetzt zu sagen, Kramaric wurde abgewählt, weil er nicht mehr für die erste Elf eingeplant ist. Ne? Das gleiche könnten wir auch bei Prömel sagen. Wir wissen ja gar nicht, ob Prömel eingeplant ist für die erste Elf.
Gehe ich nicht von aus. Ich sehe Tohumschuh vor Prömel aktuell, Stand heute.
Ein Kapitän ist etwas anderes. Ein Kapitän muss auch, oder ein zweiter Kapitän muss auch nicht zwangsläufig immer erste Wahl sein. Ein Kapitän ist was anderes. Und deswegen, ich bin wirklich der Allerletzte, der immer sagen würde, du gibst dem besten Spieler, dem besten Kreativspieler, deinem Star, die Kapitänsbinde. Das ist absoluter Quatsch. Ein Beispiel beispielsweise, wo ich wirklich, kommt mir die Galle hoch, wenn ich an sowas denke. Jetzt ist ja Neymar, ne? Ich halte gar nichts von dem, aber jetzt ist er ja nach seinen Jahren da bei Paris, ist er ja dann nach Saudi-Arabien, hat da gefühlt, war nur verletzt und hat denen die Knete aus dem Geldbeutel gezogen und ist dann ja weitergezogen zum FC Santos, zu seinem Heimatverein. Ne? Und natürlich ist der jetzt mit 33 der mit Abstand größte Star bei Santos und das ist eine geile Geschichte, dass der jetzt wieder bei Santos spielt. Santos ist aber trotzdem scheiße in der brasilianischen Liga, ist 15. von 20, trotz Neymar, und Neymar hat die Kapitänsbinde hingeschmissen bekommen. 33 hin oder her. Neymar ist in keiner Welt ein Kapitän. Nicht mal von einem A-Ligisten. Weil Neymar einfach von seiner Attitude kein Kapitän ist. Und das ist auch gar nicht schlimm. Neymar kann der Star sein. Neymar kann der beste Spieler sein. Aber so ein Spieler muss nicht zwangsläufig der Kapitän sein. Und dann einfach zu sagen, so, da bist du und du bist jetzt Kapitän, absoluter Quatsch. Ne, bei Ronaldo, da hat's gepasst. Der war der beste Spieler teilweise bei seinen Vereinen und war zusätzlich auch noch der Kapitän. Das ist alles gut, weil Ronaldo ein ganz anderes Auftreten hat als Neymar. Aber von solchen Entscheidungen bin ich einfach immer kein großer Freund. Und bei Kramaric, ich will jetzt Kramaric 0,0 mit so einer Einstellung wie Neymar vergleichen, versteht mich nicht falsch. Damit will ich das nur so ein bisschen überspitzt zeigen, dass ich nicht finde, dass der Kapitän immer der beste Spieler sein muss. Und jetzt, Achtung, wir machen das ja auch schon ein paar Jahre, überragender Switch zu unserem neuen Thema. Der neue Kapitän, nämlich von unserem Gegner Bayer Leverkusen, ist nämlich beispielsweise Robert Andrich. Und Robert Andrich ist sowohl von seinem Ansehen, als auch von seinem Skill, als auch von seinem Marktwert alles andere als der beste Spieler von Bayer Leverkusen. Der war letztes Jahr teilweise sogar auf der Bank unter Xabi Alonso.
Ja.
Und dennoch kann er ein sehr, sehr guter Kapitän sein. Und ich finde auch, es ist eine gute Wahl. Oder siehst du das anders?
Nee, das passt eigentlich genau zu deinen Ausführungen jetzt. Und es ist ja so, ich glaube, es ist auch bekannt, dass er ja gar nicht zwingend gesetzt sein muss. Soweit ich das richtig sehe oder weiß, ist ja Palacios aktuell verletzt. Und was ist, wenn der zurückkommt? Dann wird ein Andrich vielleicht wieder rausrücken. Das ist ja die mehr oder weniger gleiche Position. Palacios ist wesentlich jünger, hat wahrscheinlich auch bessere Anlagen. Und trotzdem kann ich die Entscheidung für Andrich sehr gut verstehen.
Ja, und bei uns ist das ja bei weitem eigentlich überhaupt kein Problem. Wir reden hier über den zweiten Kapitän. Olli Baumann spielt immer.
So ist es.
Worüber reden wir? Wir reden hier eigentlich nur über eine Wie oft hatte jemand anderes bei uns die Kapitänsbinde an in den letzten 10 Jahren? Eigentlich nie.
Absolut richtig. Also hochamtlich würde ich sagen, nehmen wir aus diesem Thema also die Luft raus. Das ist alles nicht so heiß, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass André vielleicht kurz geschluckt hat und sich dann gedacht hat, ja, fuck it, ey. Macht eigentlich keinen großen Unterschied. Olli ist eh der Kapitän.
So sieht's aus. So, David. Bayer Leverkusen. Der glorreiche deutsche Meister von vor 2 Jahren, der letztes Jahr auch schon so ein bisschen ins Straucheln gekommen ist, zumindest nicht mehr ganz so top war wie im Jahr davor. Und jetzt ist Bayer Leverkusen eigentlich, wir reden ja bei uns schon von Umbruch, die Mannschaft, wo mitunter der größte Umbruch stattgefunden hat. Xabi Alonso weg, mit Erik ten Hag, einen neuen Trainer. Ne? Großer Trainer, aber man weiß nicht so genau, was man von ihm halten soll. Und dann, wenn du jetzt Leute fragst, wer sind die besten oder krassesten, wichtigsten 3 oder 4 Spieler von Bayer Leverkusen aus den letzten 2 Jahren? Dann würdest du nennen Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, würdest sagen Granit Xhaka, Jonathan Tah und vielleicht auch noch ein Lukas Radetzky. Alle weg. Alle weg. Das ist doch krass.
Das ist eigentlich sogar ein stärkerer Umbruch als bei uns. Einfach auch weil mit Radetzky einfach ein krasser Führungsspieler weg ist und mit Wirtz natürlich die schillernde Leuchtfigur, die auch spielerisch natürlich von einem anderen Stern war teilweise. Also ich glaube, vielleicht fragen wir erstmal andersrum, Jonas. Was ist Leverkusen jetzt für ein Team für dich eigentlich? Ist es für dich ein Team, das sicher in die Champions League kommt oder glaubst du, die werden Startschwierigkeiten haben, weil der Umbruch eben so krass ist?
Ich glaube, Leverkusen kommt in die Champions League. Das heißt ja aber eigentlich nur, dass sie unter die Top 4 kommen.
Korrekt.
Jetzt bin ich mal Lothar Matthäus und produziere einen Hot Take, der aber eigentlich gar nicht so hot ist. Ich sag, Bayern wird dieses Jahr mit riesigem Abstand deutscher Meister. Mhm. Mit riesigem.
Trotz dieses XXS-Kaders.
Vollkommen egal. Ne, ansonsten konntest du ja eigentlich immer sagen, boah, Dortmund hat dieses Jahr auch einen starken Kader, die wollen Meister werden. Leipzig, Leverkusen, alles Mögliche. Ne? Und in den letzten Jahren war es ja auch knapper. Ne? Wir denken an die Guardiola-Zeit, an die Heinkes-Zeit. Da ist ja Bayern wirklich manchmal schon mit 20 Punkten vorher Meister geworden, haben teilweise 90 Punkte geholt von 102 möglichen. So krass wird Bayern dieses Jahr nicht performen, aber ich glaube, der Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte werden einfach verhältnismäßig so wenig Punkte sammeln, dass Bayern sehr, sehr früh und mit sehr, sehr deutlichem Abstand Meister wird. Was aber dann im Umkehrschluss spannend wird, ist die Frage, wer kommt in die Champions League, wer kommt in die Europa League. Da ist meiner Meinung nach sehr viel mehr drin, aber dass Bayern Meister wird, ist für mich dieses Jahr überhaupt keine Frage.
Ja, also ich würde auch sagen, wir haben mit Leverkusen schon definitiv ein Team, das unter die Top 4 kommen wird. Aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass sie besser abschneiden als letzte Saison. Ne? Wir erinnern uns, letzte Saison 69 Punkte, deutlich Zweiter, 9 Punkte Vorsprung vor Eintracht, 12 Punkte vor Dortmund und gefühlte 400 Punkte vor Leipzig. In dem Umfang kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Einfach weil man ja auch viele, viele junge Spieler geholt hat, die es ja zum Teil auch noch beweisen müssen. Ne? Der neue Innenverteidiger zum Beispiel von Liverpool, der schweineteuer war, wie heißt er denn? Gerald Kwanzaa, ein super junger Hüpfer, der muss erstmal Konstanz reinbringen und ja, dafür ist natürlich jetzt auch ein Tar einfach weg, auch nicht für viel Geld. Also ich glaube, da gibt es schon ein gewisses Risiko, aber wir spielen auf jeden Fall gegen ein Team, das Champions-League-Format hat, das müssen wir wissen. Und deswegen müssen wir auch wissen, okay, wir sind natürlich weit weg davon, Favorit zu sein.
Genau. Und was ich generell so ein bisschen dieses Jahr beobachtet habe, ich finde, dadurch, dass die Bundesliga in den letzten Jahren, was Europa angeht, was den europäischen Wettbewerb angeht, mit Leverkusen, Frankfurt und so weiter, Bayern, Dortmund auch ganz gut performt hat, ich finde, die Bundesliga hat dieses Jahr wahnsinnig viele Stars verloren und kaum neue Stars dazu gewonnen. Also die Bundesliga im Querschnitt ist, was ihre Strahlkraft angeht, dieses Jahr um einiges geschrumpft. Ne? Du hast so Spieler verloren wie Florian Wirtz, auch dass so ein Leroy Sané und so ein Kingsley Coman, auch wenn die dann in keine krassen Ligen gehen, aber dass die einfach weggehen. Ein Luis Diaz kann das bei weitem noch nicht auffangen. Und du hast eigentlich keine Stars geholt, auch der FC Bayern nicht. Ne? Jonathan Tah wurde nur getauscht. Dann hast du bei Frankfurt auch den größten Stürmer an Paris verloren und so weiter. Mit Marmoush auch schon im Winter jemanden, also die Bundesliga ist im Querschnitt schlechter geworden. Kann aber natürlich auch zu Spannung führen, was ich ja schon eben gesagt habe.
Und Jonas, vielleicht müssen wir es auch noch ganz kurz erwähnen, der Chronistenpflicht halber. Victor Boniface steht kurz vor einem Wechsel zum AC Milan.
Das ist auch krass, dass Boniface, der jetzt ja eigentlich dann wieder gebraucht werden könnte, dann doch verscherbelt wird. Ne? Patrick Schick ist, glaube ich, schon Stürmer Nummer 1, aber man könnte sich ja auch überlegen, mit beiden zu starten.
Ja, natürlich, natürlich. Er kam schon gegen Sonnenhof Groß-Asbach nicht rein, aber ne, man weiß ja selbst, was der vor 2 Jahren gerade für eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Meisterschaft von Leverkusen. Und auch generell kommen die 40 Millionen Marktwert nicht von nix. Und jetzt wird der Jonas ausgeliehen, schreibt transfermarkt.de, mit dann einer Kaufoption von 30 Millionen. Das finde ich auch einen wilden Deal irgendwie.
Ja, und zum Thema Kadergröße übrigens. Bayer Leverkusen spielt ja alle Wettbewerbe. Geht Boniface noch, haben sie 24 Leute.
Ja, das ist viel zu wenig.
Die brauchen noch ein paar, ist wirklich so.
Die haben aber auch einen Transferplus von 110 Millionen. Da wird man wohl noch handeln müssen. Aber da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, da ist man fast zu spät dran.
Wieso findest du es nicht gut, wenn du Spieler brauchst und Geld hast, bis zum letzten Tag zu warten? Da wirst du bestimmt nicht ausgebeutet.
Nee, das ist richtig schlau. Naja, man muss aber fairerweise sagen, gucken wir uns die erste Elf mal an, ganz kurz von Leverkusen. Das ist schon eine Mannschaft, mit der wir nicht mithalten können, die viel Tempo hat, die richtig viel Potenzial drin hat. Auch ein paar erfahrenere Leute, ne? Jetzt zum Beispiel ja Mark Flecken geholt oder auch ein Schick mittlerweile sehr erfahren. Da werden wir es schon wirklich, wirklich schwer haben. Ich habe trotzdem Bock, denn was ich sehen will, ist einfach eine Hoffenheimer Mannschaft, die Selbstvertrauen hat und die Bock hat zu kicken. Und ja, im Endeffekt dann ja, wenn wir 3-2 verlieren, gar kein Problem. Es geht ja jetzt am Anfang in diesem Spiel noch nicht darum, direkt Punkte zu sammeln. Das müssen wir nicht. Wir haben echt eine junge Mannschaft, die wir da aufstellen werden. Ne? Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Insgesamt glaube ich, eine der jüngsten Startelfs der ganzen Liga. Und ja, das wird sich über die Saison hinweg zeigen, in welche Richtung es gehen wird.
Ja, und noch vielleicht abschließend, um ein bisschen Mut zu machen. Leverkusen eigentlich Top-Gegner, weil du hast nichts zu verlieren. Wenn du verlierst, interessiert es keinen. Aber wir haben wirklich auch das Potenzial zu überraschen. Bayer Leverkusen ist einfach nicht mehr die Xabi Alonso-Mannschaft. Die haben überhaupt nichts mehr von Xabi Alonso in sich. Xabi Alonso ist erstens mal weg. Ne? Ten Hag, ganz anderen Ansatz. Und jeder Spieler, der so ein bisschen Xabi Alonsos Idee auf den Platz tragen sollte, quasi alle verlängerten Arme von Xabi Alonso, ein Wirtz, ein Xhaka, alle, ein Frimpong, alle Führungsspieler sind weg. Also wenn die sich in den letzten 2 Monaten nicht komplett neu erfunden haben und Erik ten Hag einen hervorragenden Job gemacht hat, was er erst noch beweisen muss, dann haben wir jetzt zumindest beim Bundesliga-Start wirklich die Chance, auf den Leverkusen zu treffen, was noch in der Findungsphase ist. Und dann können wir vielleicht am Ende auch froh sein, dass wir Leverkusen so früh bekommen haben und nicht erst an Spieltag 10, wo sie sich gefangen haben. Das ist zumindest in der Theorie eine Möglichkeit.
Ja, ja, absolut. Auch gegen Sonnenhof Groß-Asbach hat sich Leverkusen jetzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Man sieht zwar auf dem Papier da dieses 4-0, hat aber schon auch was zu tun gehabt mit dem Platzverweis, den Groß-Asbach hinnehmen musste. Und Groß-Asbach ist ja meines Wissens nach auch ein Regionalligist, ja. Kein Drittligist, ja.
Genau. Gut, David. Das heißt, wir sind eigentlich durch mit der Folge. Ich hoffe, wir kamen unserer Pflicht nach, euch jetzt gut vorzubereiten auf die Bundesliga-Saison, weil jetzt, das war die letzte Folge, jetzt geht's los. Am Samstag 15.30 Uhr startet die Bundesliga und ich bin heiß.
Ganz genau. Ich habe auch Bock. Jonas, danke dir. Und am Samstag 15.30 Uhr werden wir alle, glaube ich, ein bisschen schwitzige Hände haben und schauen mal, in welche Richtung das geht. Vielen Dank euch fürs Einschalten.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yote kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yote im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yote ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yote ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.